Hallo und herzlich willkommen im Einfachpatent-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Friederike Stephan, ich bin Patenttrainerin und heute geht es um das tolle Thema Patente in Biotechnologie und Pharmazie. Und dafür habe ich mir den Markus Rieck eingeladen, der Partner bei Fuchs Patentanwälte in Frankfurt ist. Und der wird uns jetzt ein bisschen zu dem Thema erzählen. Viel Freude mit dieser Folge. Hallo Markus, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist und wir wollen heute mal über Pharmazie und Biotechnologie, Erfindung und Patentierung sprechen. Darüber freue ich mich sehr, über das Thema. Und ich möchte dich ganz kurz bitten, dich mal vorzustellen, damit jeder weiß, wer du bist.
Ja, sehr gern. Danke, Friederike, für die Einladung. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein und gern stelle ich mich vor. Ich bin Patentanwalt in Frankfurt. Ich mache das als Partner der Kanzlei Fuchs Patentanwälte seit ungefähr 13 Jahren und habe einen Hintergrund in der Pharmazie. Also ich habe Pharmazie studiert und beschäftige mich in meiner täglichen Praxis sehr viel mit Erfindungen aus dem Bereich Pharmazie und Biotechnologie. Dazu gehören natürlich Anmeldeverfahren vor dem Europäischen Patentamt hauptsächlich und auch Einspruchsverfahren mache ich sehr viel.
Super, ja, genau deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil du ein Experte in dem Bereich bist und das schon sehr, sehr lange machst und da sehr viel Erfahrung in dem Bereich hast. Und ich jetzt zum Beispiel ja gar nicht, weil mein Hintergrund einfach nicht da, ne, in den Bereich fällt, mein technologischer Hintergrund. Welche Besonderheiten gibt es denn bei den Patentierungsverfahren von Biotechnologie und Pharmazie? Jetzt, wenn man mal den Vergleich zieht zu den anderen technischen Feldern, zum Beispiel wie Maschinenbau oder Elektrotechnik.
Ja, es ist nicht wirklich hundertprozentig meine Meinung, die ich jetzt als erstes mal wiedergebe. Ich habe mit einem Technologietransfermanager an der Universität sehr viel zu tun gehabt und der hat immer gesagt, in der Biotechnologie und Pharmazie gibt es einfach viel relevantere Erfindungen. Also, das dürfte dir jetzt nicht schmecken, Friederike.
Ja, nee.
Nein, warum hat er das gesagt? Er meinte, ja, man hat eben viel mit neuen Therapien zum Beispiel zu tun, mit Diagnostizierverfahren oder so, die einfach ja so einen Gesundheitsbezug haben, wo einfach jeder Mensch sofort erkennt, wie der Bezug zu ihm selbst ist. Also wie kann mir diese Erfindung vielleicht selbst mal helfen, wenn ich krank bin oder so. Und deswegen natürlich diese Aussage, die in die Richtung geht, das stimmt natürlich technisch nicht. Also im Maschinenbau gibt es auch sehr viele relevante Erfindungen. Ja, aber ich meine, denken wir an neue Therapien, denken wir auch an so Dinge wie CRISPR-Cas oder so. Das wird natürlich sehr, sehr viel diskutiert, weil es einen unglaublichen Impact hat auf neue Therapien. Genau. Aber naja, wenn wir mal ganz ernsthaft uns das angucken, ich weiß nicht, viele von euch Zuhörern haben vielleicht schon mal eine Patentanmeldung gesehen. Die besteht ja normalerweise aus einer Beschreibung, aus Ansprüchen, vielleicht aus Zeichnungen. In der Biotechnologie gibt es noch mehr Bestandteile. Also da gibt es Sequenzprotokolle, da werden manchmal Mikroorganismen hinterlegt. Also es ist schon im Patentierungsprozess ein bisschen mehr vielleicht zu beachten, als bei einer Anmeldung, die das alles nicht hat. Aber für meine Mandanten muss man sagen, ist es so in der Biotechnologie und Pharmazie, dass die einzelne Patentanmeldung einfach wichtiger ist. Also wo man im Maschinenbau, in der Elektrotechnik vielleicht ein Produkt mit zahlreichen Patenten schützt, gibt es in der Pharmazie und Biotechnologie häufig einzelne Anmeldungen, die einen unglaublich hohen Wert haben. Also man kann sich das in der Pharmazie gut vorstellen, das Grundpatent auf den Wirkstoff, auf einen pharmazeutischen Wirkstoff, ist natürlich unglaublich wichtig. Man kann es nicht so verteilen, wie das in anderen Gebieten der Technik der Fall ist. Ja, und was ist in der patentrechtlichen Prüfung vielleicht noch besonders? In der Biotechnologie und Pharmazie sind die experimentellen Daten viel, viel wichtiger. Also was hat man wirklich gezeigt? Also was hat man im Labor gemacht und was wird in der Patentanmeldung dadurch dann auch ja, technisch glaubwürdig sozusagen? Mhm. Das muss man viel mit dem Patentamt diskutieren. Genau. Ja, dann vielleicht noch, man kann erwähnen, wir haben viele patentrechtliche Ausschlusstatbestände. Also es bedeutet, zum Beispiel Therapieverfahren sind vom Patentschutz ausgenommen, Diagnostizierverfahren sind ausgenommen, chirurgische Verfahren sind ausgenommen. Und da sieht man, das muss man alles navigieren als Patentanwälter, der in dem Bereich patentieren möchte.
Ja, genau, das kommt für dich natürlich viel mehr noch in Frage, das zu prüfen, als jetzt für jemanden, der im Maschinenbau als Patentanwalt tätig ist, weil du musst immer gucken, gibt es da auch noch ein Ausschlusskriterium, ne, an der Front.
Genau. Man kann oft, wenn man weiß, wie das Ausschlusskriterium funktioniert, da drumherum arbeiten. Da gibt es natürlich viel Rechtsprechung und die muss man dann aber kennen, selbstverständlich. Dann geht das auch.
Ja, klar, das stimmt natürlich. Und was mir noch gerade dazu eingefallen ist, was mir immer mal wieder aufgefallen ist, wenn ich Patentanmeldungen eingereicht habe, da gibt es ja dieses Formular, das man vom Patentamt bekommt, wo man alles mögliche eintragen muss zum Anmelder und so weiter und so fort. Und da gibt es auch einen Bereich, wo man angeben kann, ob man biologisches Material, Nukleotidsequenzen hinterlegt hat. Und das funktioniert, glaube ich, so, dass man dieses Material bei einer anerkannten Stelle hinterlegen kann und dann halt auf diesem Formular fürs Patentamt angeben muss, dass man es hinterlegt hat, damit das Patentamt das dann auch weiß. Stimmt das?
Genau, so ist es. Also man bekommt eine Hinterlegungsnummer von der Hinterlegungsstelle und kann dann darauf Bezug nehmen. Ja, das muss einfach deswegen sein, weil man ja nur Patentschutz für einen ausführbaren Gegenstand bekommt. Und wenn die Erfindung nur ausführbar ist, wenn man zum Beispiel einen bestimmten veränderten Mikroorganismus hat oder so, dann muss der irgendwie zugänglich gemacht werden. Und deswegen diese Hinterlegung.
In Deutschland gibt es ja auch so eine Stelle, bei der man das hinterlegen kann, ne? Die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen.
Genau, richtig. Die gibt es in jedem Land oder letzten Endes mit Zuständigkeit für jedes Patentamt. Also da kann man auch eine Hinterlegungsstelle wählen. Also man muss da nicht den Mikroorganismus sozusagen auch in den USA nochmal hinterlegen, sondern genau.
Okay, das reicht dann aus. Gut. Wenn du Mandanten hast, die in dem Bereich tätig sind und patentieren möchten, welche Herausforderungen haben die denn jetzt konkret? Mit was für, ja, sag ich mal, Problemen im weitesten Sinne kommen die denn zu dir?
Ja, also natürlich immer so ein bisschen als Vorfrage, kann man das, was wir jetzt erfunden haben, überhaupt patentieren oder laufen wir da in einen Ausschlusstatbestand? Also ist es vielleicht dann doch ein Therapieverfahren, was wir hier haben? Das muss man sich immer angucken. Aber was eigentlich meistens so eine ganz wichtige Frage ist vor der Patentierung, ist die Entscheidung, wann der richtige Zeitpunkt für die Anmeldung eigentlich ist.
Ja.
Ich habe ja vorhin gesagt, die Experimente, die sind so wichtig in der Biotechnologie. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, habe ich jetzt genug Daten, oder muss ich noch Experimente machen, damit das Patentamt mir auch ja, glaubt, dass die Erfindung funktioniert? Ja, also deswegen da wieder der Vergleich zum Maschinenbau. Da ist es meistens, wenn die Erfindung mal gemacht ist, ohne weiteres für einen Ingenieur, eine Ingenieurin erkennbar, warum die Erfindung funktioniert. Und in der Biotechnologie ist das nicht so. Da muss man immer Experimente haben. Ja, also in der Praxis wird man das dann oft so machen, dass man ja quasi scheibchenweise anmeldet. Also wenn man schon erste Experimente hat und es ist ja so ein bisschen fraglich, reicht das oder reicht das nicht, dass man sagt, okay, gut, dann machen wir jetzt schon mal die Anmeldung. Und sobald wir das nächste Experiment abgeschlossen haben mit weiteren relevanten Daten, dann reichen wir einfach noch eine prioritätsbegründende Anmeldung ein. Und so weiter. Immer wenn wir neue Daten haben, reichen wir neu ein. Da muss man beim Patentamt ja auch nicht immer die Gebühr bezahlen. Man kann es einfach erstmal einreichen. Dann hat man diesen Prioritätstag für den Entwicklungsstand sozusagen. Ja, es ist ein bisschen aufwendig und in anderen technischen Gebieten würde man das nicht so machen, aber hier bietet sich das mitunter jedenfalls an, wenn man noch Experimente durchführen möchte.
Okay, das spielt auch schon gerade in meine nächste Frage, glaube ich, mit rein. Nämlich da hätte ich dich gefragt, wenn jetzt Entwickler oder Forscher zuhören, die da in dem Bereich tätig sind, was sollten die beachten, um ihre Innovation halt wirklich effektiv zu schützen? Und das wäre ja dann eine Sache, die man dann beachten müsste oder die man machen könnte zumindest.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Natürlich ist es auch immer wichtig zu wissen, wem die Erfindung eigentlich gehört. Ich denke, dass einige der Zuhörer hier wahrscheinlich aus dem Uni-Kontext kommen. Also Biotechnologie-Erfindungen werden selten irgendwo im Keller oder in der Garage gemacht. Und wer hat schon ein Labor? Also die meisten werden irgendwo an Universitäten beschäftigt sein oder bei Forschungsinstituten. Und da ist oft so der Reflex, ja, ich habe was erfunden, ich laufe jetzt zum Patentanwalt und melde die Erfindung an. Das darf man natürlich nicht. Das ist in allen Gebieten der Technik so, dass man das nicht darf, sondern da gibt es einen Arbeitgeber, der Zugriff darauf hat. So, und da ist es natürlich jetzt wichtig, wenn ich die Innovation effektiv schützen will, dann muss ich irgendwie erstmal wissen, wem sie gehört und schauen, mit wem ich sprechen muss, damit sie patentiert werden kann. Und dann auf dem Weg dahin natürlich aufpassen, dass ich nichts veröffentliche. Das ist immer so, auch in anderen Gebieten der Technik. Und auch wenn ich eine erste Anmeldung hinterlegt habe, dann weiterhin nichts veröffentlichen, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, manchmal muss ich so scheibchenweise anmelden. Ich mache weiter Experimente. Und dann ist natürlich, wenn ich zwischendurch irgendetwas veröffentlicht habe, möglicherweise das ein Problem für die spätere Anmeldungen. Also wirklich schweigen wie ein Grab ist wichtig, soweit es halt geht. Und wie ich Ihnen gerade jetzt in Bezug auf die Biotechnologie ist es wichtig zu wissen, und das wissen die Forscher meistens auch, dass an vielen Problemen mehrere Gruppen um den Globus herum arbeiten. Und da ist es nicht selten so, dass ganz ähnliche oder gleiche Erfindungen in einem zeitlichen Kontext an verschiedenen Orten angemeldet werden. Und deswegen ist es hier auch besonders wichtig, eben immer rechtzeitig anzumelden. Und da kann eben diese Scheibchentaktik auch helfen. Also, dass man einfach, wie gesagt, wenn ein Experiment fertig ist, man eine weitere Anmeldung zur Sicherheit hinterlegt, einfach damit man der Erste ist.
Ah, spannend, okay. Ja, ganz andere Wettbewerbslandschaft sozusagen, ne? Als sonst so, wie man das so kennt aus dem Maschinenbau und also das so, dass man da den weltweiten Fokus halt einfach auch stärker hat. Und so wie ich dich verstehe, bist du jetzt im Gegensatz zu einem Anwalt, der jetzt, ich nehme mal das Beispiel Maschinenbau, tätig ist, auch eher mit Mandantschaft beschäftigt, die halt Hochschulen sind oder Universitäten, ne? Und dann bist du natürlich auch im Arbeitnehmererfinderrecht mit Hochschulen stärker drin, vermute ich mal.
Genau. Wobei man sagen muss, die Hochschulen haben das mittlerweile schon ganz gut im Griff. In Deutschland sind jedenfalls diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite. Was man aber sagen kann, ist, also Mittelstand, biotechnologischen Mittelstand oder Kleinunternehmen gibt es nicht so viele in Deutschland. Also man hat wirklich so ein bisschen diese Zweiteilung, die großen Unternehmen und dann die Universitäten und die Startups, die aus den Universitäten stammen. Das ist so die Landschaft, in der ich mich bewege.
Ja. Jetzt hast du ja gerade schon in Richtung weltweit mal so ein bisschen was erzählt. Wie unterscheidet sich denn die Patentierung in den verschiedenen Ländern? Also gibt es da verschiedene gesetzliche Hürden in den Ländern oder ist es überall gleich?
Nein, also es ist nicht überall gleich. Die Frage zu beantworten ist einfach. Und man kann vielleicht so als zwei Extreme kann man das Europäische Patentamt und das US-amerikanische Patentamt mal betrachten. Also in Europa kann man so als, ja, vielleicht als Faustregel sagen, geht relativ viel. Also auch wenn wir diese Ausschlusstatbestände haben, Therapieverfahren und so weiter, die ich vorhin genannt habe, bekommt man beim Europäischen Patentamt relativ einfach Schutz auf die meisten Erfindungen. Und man bekommt auch verhältnismäßig breiten Schutz. Eine Ausnahme sind vielleicht die Biomarker, wo man vielleicht für ein Diagnoseverfahren einen Marker gefunden hat, der im Blut dann erhöht vorgefunden wird, wenn eine bestimmte Krankheit vorliegt. Da ist es so, dass beim Europäischen Patentamt man sich dann wirklich immer auf diesen einen Marker beschränken muss, während man häufig ein Testverfahren durchgeführt hat, das dann viele verschiedene Kandidaten als Ergebnis hat. Da verlangt das Europäische Patentamt, dass man für jeden Kandidaten eine einzelne Patentanmeldung hinterlegt. Das ist ein bisschen teuer.
Ja.
Da gibt es ein paar Tricks, die mehr oder weniger gut funktionieren. Ja, aber ansonsten kann man sagen, das Europäische Patentamt ist großzügig, so in jeder Hinsicht, auch bei der erfinderischen Tätigkeit. Das Gegenbeispiel sind wirklich die USA. Also da ist vieles schwierig und auch schwieriger geworden. Also als ich angefangen habe, mich mit dem Patentrecht auseinanderzusetzen, da waren die USA wirklich das gelobte Land. Da war alles super einfach. Ja, es wurde alle Patente wurden erteilt, mehr oder weniger. Das ist natürlich übertrieben, aber es war relativ einfach. Und dann kamen so verschiedene Gerichtsentscheidungen, die es immer, immer schwieriger gemacht haben. Also da, ich langweile jetzt nicht mit irgendwelchen Aktenzeichen, aber es ist in den USA heute sehr schwierig, Dinge zu patentieren, die letzten Endes auf einem biologischen Zusammenhang beruhen. Und da können wir wieder auf so Biomarker zurückkommen. Also wenn man feststellt, bei einer bestimmten Erkrankung ist das Level von einem Biomarker im Blut erhöht, dann sagt mittlerweile der US Supreme Court, das ist eigentlich nur ein Naturgesetz, dass das so ist. Ja, das ist letzten Endes ein Law of Nature. Und wenn man einfach nur gefunden hat, dass das so ist, dann kann man ein damit durchgeführtes Diagnoseverfahren nicht patentieren. Okay. So, und was jüngst auch zu einer großen Veränderung geführt hat, ist, dass wir auch wieder eine große Gerichtsentscheidung in den USA haben, die sagt, es gibt Schutz wirklich nur noch auf das, was man auch experimentell gezeigt hat. Und das wird aber, das ist grundsätzlich in Europa auch so, aber in den USA wird das jetzt viel, viel strenger gehandhabt. Und man darf nur noch wirklich ein kleines bisschen abstrahieren von dem, was man wirklich experimentell gezeigt hat. Es ist ja so, man möchte mit den Patentansprüchen einen Schutz haben, der über das ganz Konkrete hinausgeht, was man erfunden hat, weil es natürlich offensichtliche Abwandlungen gibt, die man mitschützen möchte. Ansonsten hat man keinen effektiven Patentschutz. Und in den USA wird es sicherlich schwieriger noch werden, jetzt nach der relativ aktuellen Gerichtsentscheidung Amgen Sanofi war das der Fall, dass man also nicht besonders stark abstrahieren kann. Man bekommt nur einen relativ engen Schutz in den USA zukünftig, voraussichtlich jedenfalls. Ja. Ansonsten, wenn man in den Rest der Welt guckt, das ist oft weniger problematisch. Man kann natürlich nochmal herausstellen, dass Patentansprüche auf medizinische Verwendungen nicht in allen Staaten so leicht zu bekommen sind. Also das bedeutet, eine zweite medizinische Verwendung ist, wenn man zum Beispiel bei einem bestimmten Wirkstoff gefunden hat, dass der auch noch für die Behandlung einer weiteren Erkrankung nützlich ist, die nicht Gegenstand der ja, ersten Patentanmeldung war. Und darin kann natürlich eine Erfindung liegen. Also man hat eine neue Verwendung gefunden für diesen Wirkstoff. Und das lässt sich in Europa ohne weiteres mit einem Patent schützen, in anderen Staaten nicht immer. Also zum Beispiel in Indien gibt es da weitere Hürden. Und auch in anderen Staaten kann es sein, dass da die Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit dann besonders hoch sind. Also das kann auch in China mitunter nicht ganz so einfach sein, so etwas zu bekommen.
Ja, spannend. Du hast gerade Indien erwähnt. Gab es da nicht einige Fälle oder ist es allgemein so, dass da bestimmte Patente auf Medikamente nicht durchsetzbar sind?
Ja, es gab in Indien recht ja, prominente Fälle, in denen Zwangslizenzen erteilt wurden.
Ja, genau.
Genau, also Zwangslizenzen funktionieren ja so, dass ein Patentinhaber sein Patent durchsetzen möchte gegen jemanden, der ja, das Patent erst einmal verletzt, also zum Beispiel bei einem pharmazeutischen Wirkstoff diesen Wirkstoff nachmacht und auf den Markt bringt. Und der Verletzer kann sich dann verteidigen damit, dass er sagt, mir steht eine Zwangslizenz an dem Produkt zu, weil du, Patentinhaber, den Markt hier nicht adäquat versorgst. Und da ist ist es in Indien jedenfalls in der Vergangenheit schon öfters vorgekommen, dass Zwangslizenzen erteilt wurden. Und zwar nach Maßstäben, die wir in Deutschland jedenfalls so nicht anwenden, aber das wird in Indien eben ein bisschen anders gesehen. Also es gibt schneller mal eine Zwangslizenz.
Okay, genau. Ich glaube, das ist genau das, was ich meinte. Okay, jetzt haben wir nach weltweit geguckt. Welche aktuellen Trends siehst du denn, die da in der Patentierung auf dem Gebiet gerade passieren? Passiert da viel oder wenig und in welche Richtung geht das?
Ja, was natürlich an Biotechnologie und Pharmazie nicht vorbeigeht, ist der KI-Boom. Das heißt, ja, alle arbeiten mit künstlicher Intelligenz, alle versuchen irgendwo auch Softwarelösungen zu schützen. Das heißt, was wir viel sehen, sind Innovationen so im Bereich, naja, wir nennen das Digital Health oder Digital Life Science, wo man versucht, unter Verwendung von Software bestimmte ja, technische Lösungen in der Diagnose oder in der Therapie zu erzielen. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend. Und das ist auch in der Patentierung nochmal ganz besonders spannend, weil wir dadurch natürlich jetzt noch so ein weiteres patentrechtliches Problemfeld hineinbekommen in die Pharmazie und Biotechnologie, nämlich den Ausschluss von Software, den Patentierungsausschluss von Software, der so streng nicht gehandhabt wird, wie man vielleicht denken könnte. Das heißt, oft geht auch da noch etwas. Aber da sehen wir durchaus einen Trend. Und das ist natürlich eine Herausforderung, muss man sagen. Also für den Patentanwalt wie mich, der sich mit Pharmazie und Biotechnologie auskennt, ist es nicht ganz so einfach, zunächst einmal Softwarelösungen zu verstehen. Und für die ja meistens Physiker, die sich typischerweise mit Softwareerfindungen auseinandersetzen, ist es nicht so einfach, die Biotechnologie zu verstehen.
Ja, klar. Aber ihr tauscht euch dann schon untereinander aus und guckt dann, wie ihr dann den Fall am besten zusammenlöst.
Genau, also hier bei uns in der Kanzlei haben wir beide Disziplinen vertreten und ja, haben da so eine Arbeitsgruppe, die sich genau mit diesem Thema regelmäßig befasst.
Gerade in dem Bereich Biotechnologie und Pharmazie gibt es ja auch immer wieder ziemlich viel Kritik am Patentschutz. Ich schmeiß mal Monsanto in den Raum und das Brokkoli- und das Tomatenpatent. Was ist denn deine Meinung dazu? Also gehst du mit solchen, ja, sag ich mal, ethischen und moralischen Fragen um?
Ja, also wichtig ist es, denke ich, von Einzelfällen erst einmal wegzugehen und sich zunächst zu fragen, wofür ist denn das alles gut, was wir hier machen? Also wofür ist denn der Patentschutz eigentlich da? Und er ist dafür da, Investitionen in Forschung und Entwicklung zu schützen. So, und damit einen Anreiz zu schaffen, dass Forschung und Entwicklung stattfindet. Denn wir werden sicherlich alle einsehen. Ich meine, gut, bei Saatgut mögen das vielleicht einige in Frage stellen, ob wir da diese Forschung und Entwicklung unbedingt haben wollen. Ich glaube, am Ende brauchen wir sie. Aber wenn man das auch vielleicht mal sieht an der Medikamentenentwicklung oder so, da wird ja niemand in Frage stellen, dass wir unbedingt neue Medikamente für bestimmte Krankheiten benötigen und dass wir Investitionen schützen müssen. Zum Beispiel, stellen wir uns vor, es gäbe keinen Patentschutz und es würde jetzt jemand ein Arzneimittel entwickeln. Dann ist durch die Möglichkeiten, die wir heute haben, so ein Arzneimittel zu analysieren, es verhältnismäßig einfach, das nachzumachen. Und zwar nahezu eins zu eins nachzubauen. Und jemand, der es nicht entwickelt hätte, könnte es direkt abkupfern, einfach eins zu eins. Dann hat derjenige, der es ursprünglich entwickelt hat, keine Möglichkeit, die hohen Kosten wieder einzuspielen, die er hatte bei der Entwicklung des Produkts. Und entsprechend wird das dann von vornherein gar nicht machen. So, also müssen wir Anreize schaffen, damit diese Entwicklung stattfindet. Das, finde ich, ist ohne Frage ein guter und wichtiger Aspekt des Patentschutzes. Man muss natürlich aber auf der anderen Seite auch sehen, man darf es nicht übertreiben. Also, wenn wir gewisse Situationen betrachten, die ja dazu führen, dass ein vernünftiger Wettbewerb nicht mehr stattfindet, dann ist es einfach schlecht für die Allgemeinheit. Also was da häufig diskutiert wird, ist ja, dass ja, das, die Patentierungsstrategie von AbbVie rund um Humira, also diesen Antikörper zur Behandlung von chronischen entzündlichen Erkrankungen, ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt. Und da gab es unglaublich viele Patente auf Humira und auf kleine Weiterentwicklungen dieses Produkts, die letztlich dazu geführt haben, dass weit über die Laufzeit des Grundpatents hinaus noch ein Monopol an diesem Produkt bestanden hat, vor allen Dingen in den USA, wo letztlich die Hürden für Wettbewerber auf diesem Gebiet so hoch wurden durch die vielen Patente, dass ja, es einfach nicht zu einem Markteintritt gekommen ist und deswegen die Preise für dieses wichtige Medikament nicht gefallen sind, sondern sehr, sehr hoch waren und auch noch weiter erhöht wurden. Und das ist natürlich sehr schlecht für die Krankenkassen und letztlich für die Allgemeinheit. Das heißt, wir müssen mit dem Patentsystem schauen, dass wir Anreize schaffen, pharmazeutische Entwicklung, biotechnologische Entwicklung zu schaffen, also dass es dafür einen Anreiz gibt. Aber die Belohnung, die man dann dafür bekommt, wenn man ein Arzneimittel entwickelt hat, die darf natürlich nicht so hoch sein, dass die ganze Gesellschaft dafür über Gebühren dann zur Kasse gebeten wird.
Okay. Aber du bist der Meinung, dass das Positive immer noch überwiegt beim Patentschutz und es natürlich Einzelfälle gibt, naja, da kann man diskutieren, aber grundsätzlich ist das erstmal eine gute Sache.
Genau, grundsätzlich ist es eine gute Sache. Vielleicht möchte ich auch gleich einen Verbesserungsvorschlag machen.
Ja,
Ja,
mach das.
wie könnte man diese Situation vielleicht entschärfen? Und ich denke, dass gerade so mit Blick auf Europa es nicht schlecht wäre, wenn die Hürden, die das Patentamt dem Patentanmelder entgegensetzt, ein Patent zu bekommen, gerade bei der erfinderischen Tätigkeit, vielleicht ein bisschen höher wären. Also ich habe ja vorhin gesagt, es ist relativ leicht, ein Patent in Europa zu bekommen, gerade wenn man das Patentamt kennt und weiß, wie die Argumente funktionieren müssen. Und da wäre es aus meiner Sicht wünschenswert, wenn hier die Prüfung vielleicht noch ein bisschen strenger wäre. Also es hören vielleicht jetzt die ein oder anderen Patentanmelder nicht so gerne, aber ich denke schon, dass das zu einer ausgewogenen Prüfung dazugehören wird.
Ja, den Punkt höre ich auch immer wieder tatsächlich. Jetzt hast du gerade in einem Nebensatz nochmal gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe oder richtig hier gehört habe, dass wir ja für Medikamente, und das ist nämlich auch nochmal eine Besonderheit hier bei diesem technologischen Bereich, dass wir für Medikamente zum Beispiel nochmal 5 Jahre länger Patentschutz bekommen können, was ja jetzt zum Beispiel bei einer mechanischen Erfindung nicht der Fall ist.
Genau. Also du sprichst die ergänzenden Schutzzertifikate an,
Genau.
die sogenannten SPCs, also in der englischen Abkürzung. Und diese Schutzzertifikate, die können dem Patentinhaber nochmal etwas längeren Schutz gewähren als die 20 Jahre ab dem Anmeldetag, die man normalerweise hat. Und also es hat einen ganz einfachen Grund. Die Zulassungsverfahren in der Pharmazie, die brauchen sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, von dem Zeitpunkt der Patentanmeldung an, bis das Produkt dann wirklich einmal auf den Markt kommt, können viele, viele Jahre vergehen. Durchaus 10 Jahre, 12 Jahre oder so sind keine Seltenheit, bis das Produkt dann auf dem Markt ist. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat der Patentanmelder sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Also das sind viele, viele Millionen. Teilweise geht das an die Milliarde ran, die man da ausgeben muss, um einen Wirkstoff auf den Markt zu bringen. Und da ist die Argumentation letztlich, dass die Restlaufzeit des Patents dann einfach zu kurz ist, um diese Kosten wieder reinzuspielen. Und deswegen gibt es die Laufzeitverlängerung für die Fälle, in denen wirklich das Zulassungsverfahren so lang gedauert hat. Also nicht für jeden Fall, ja, sondern es muss auch lang gedauert haben. Damit man dann diesen zusätzlichen Schutz bekommt.
Okay. Ja, bei den Summen, die du da gerade genannt hast, da sind ja die Kosten für das
Ja,
Patentierungsverfahren
das stimmt, wobei man auch natürlich sehr, sehr viele Patente für dann letztlich fehlgeschlagene Projekte
Ja,
eventuell
klar.
mit einrechnen muss.
Ja, klar. Wir haben eben schon gerade über die aktuellen Trends gesprochen. Wie glaubst du denn, wird sich das weiterentwickeln in der Zukunft? Glaubst du, dass das immer noch weiterhin stärker in die Richtung gehen wird, dass das sich mit Software so ein bisschen, also dass sich das annähert, die beiden Felder? Oder was erwartest du da in der Zukunft in den nächsten Jahren?
Ja, also ich denke, wir werden natürlich weiterhin Krankheiten irgendwo mit Wirkstoffen behandeln. Ja,
Ja.
also da kann Software natürlich hier und da immer helfen und unterstützen, aber man wird immer Wirkstoffe brauchen. Und da tut sich ja aber auch relativ viel in der Medikamentenentwicklung. Also in der Medikamentenentwicklung wird auch Software eingesetzt, da wird KI eingesetzt. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie ich patentieren kann und was die Anforderungen sind. Nur mal so als Beispiel, also wenn man in die 1990er Jahre zurückgeht, dann gab es damals noch keine Verfahren, um zum Beispiel für ein bestimmtes Target beliebig Antikörper herstellen zu können. Das heißt, wenn man damals ein Patent auf einen Antikörper angemeldet hat, dann musste man sehr konkret sein. Man konnte sozusagen nicht funktional beanspruchen, also einfach sagen, ein Antikörper, der an Target X bindet. Heute kann man das sagen, denn heute muss der Antikörperentwickler im Grunde nur noch das Target kennen und er kennt dann auch aufgrund des technischen Fortschritts seit den 1990er Jahren verschiedene Verfahren, mit denen er dann solche Antikörper in beliebiger Anzahl herstellen kann. So, das heißt, da hat sich dann auch die Erteilungspraxis des Patentamts angepasst. Und wenn wir nun an KI denken, dann ist es natürlich so, wenn jetzt jeder Entwickler auch eine starke Software an seiner Seite hat, ist dann vielleicht die Hürde, die wir mit der erfinderischen Tätigkeit dem Erfinder entgegensetzen, ist die denn eigentlich noch hoch genug? Wenn die Fähigkeiten des Fachmanns immer größer, immer stärker werden, muss dann nicht auch die Hürde höher sein, damit man ein Patent bekommt, um nicht am Ende so allerwelts Dinge zu patentieren. Also das sind so Gedanken, die da eine Rolle spielen, aber natürlich wird es auch viele, viele neue Möglichkeiten geben. Also gerade durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz kann ich ja auch viel mehr vorhersagen und kann mir eventuell Experimente sparen und kann Dinge einfach in Silico, wie man so schön sagt, durchführen und einfach ausrechnen. Das kann und wird natürlich die Medikamentenentwicklung auch beschleunigen.
Ich habe jetzt gerade gehört, es wurde ein Antibiotikum von einer künstlichen Intelligenz gefunden.
Ja, warum nicht? Also gerade so etwas, gerade in einem Bereich wie bei den Antibiotika, wo es auch schon viele, viele Stoffe gibt und dementsprechend viele Daten, da kann man natürlich mit KI auch solche Vorschläge sich vorstellen. Ja, das glaube ich gern.
Jetzt, wo wir gerade bei KI sowieso schon sind, du warst ja an der sogenannten Dabus-Entscheidung beteiligt. Kannst du uns mal einen ganz kurzen Überblick dazu geben, was da passiert ist und was das Resultat war von dem Ganzen?
Ja, gerne, gerne. Also es gibt übrigens verschiedene Dabus-Verfahren auf der ganzen Welt. Es gibt welche in Deutschland, es gibt welche beim Europäischen Patentamt, auch beim USPTO und so weiter. Also man kann heute schon gar nicht mehr so von der Dabus-Entscheidung sprechen, sondern letzten Endes, ich würde es mal die Dabus-Situation nennen, ja, und die einmal vorstellen, so, was war da los? Wir haben eine Erfindung, die wurde vorgeschlagen von einer KI. So, heute würde man sagen, ach, das ist doch alles nichts Besonderes, das lesen wir doch ständig. Du hast ja auch gerade von dem Antibiotikum erzählt. Aber diese Dabus-Fälle, die sind ein bisschen älter. Die sind schon, ich weiß gar nicht, wann war denn das eigentlich? Vor 5, 6 Jahren oder so haben wir die Anmeldung eingereicht. Da war das noch so, dass viele gesagt haben, nein, also eine KI kann doch gar keine Erfindungen machen. Naja, gut, aber in diesem Dabus-Fall hat eben die KI Erfindungen gemacht. Das sind sehr simple Sachen. Also da geht es um einmal so ein Blinklicht und einmal Getränkebehälter. Also ganz, ganz simple Dinge. Und diese Software, die mit Namen Darbus, hat diese Erfindung hervorgebracht. Und wir haben uns zusammen mit dem Anmelder die Frage gestellt, okay, können wir jetzt dem Patentamt gegenüber eigentlich wahrheitsgemäß sagen, dass Erfinder die KI ist? Und haben uns weiter die Frage gestellt, okay, wenn wir nicht die KI als Erfinder benennen, wen müssen wir denn dann eigentlich benennen? Und wäre es nicht gelogen, wenn wir jetzt denjenigen benennen, der die KI geschrieben hat oder der die Software entwickelt hat oder die KI betrieben hat? Müssten wir nicht eigentlich jetzt schreiben, dass Darbus die Erfindung gemacht hat? Naja, und so haben wir es auch gemacht. Also wir haben Darbus als Erfinder benannt und haben vielleicht nicht ganz überraschend sehr, sehr viel Gegenwind bekommen. Also die Patentämter haben gesagt, nein, nein, Erfinder muss ein Mensch sein. Und haben die Patentanmeldung dann zurückgewiesen. Und wir sind natürlich durch die Instanzen gegangen, hatten beim EPA keinen Erfolg. Also die juristische Beschwerdekammer hat gesagt, nein, Erfinder muss ein Mensch sein. Wenn ihr keinen Menschen angebt, bekommt ihr kein Patent. Sind natürlich schlechte Nachrichten für KI-generierte Erfindungen. Das Bundespatentgericht hat in zumindest einem Beschluss einen Ausweg, eine Lösungsmöglichkeit aufgezeigt und hat gesagt, na gut, dann schreibt eben in die Erfinderbenennung rein, also den Namen desjenigen, der die KI sozusagen veranlasst hat, die Erfindung zu machen und schreibt das auch dazu. Also wir haben da geschrieben, Erfinder sei Stephen Thaler, der Betreiber der KI Darbus, weil er Darbus dazu veranlasst hat, die Erfindung zu machen. Das ist eigentlich eine ganz nette Lösung. Man schreibt die Person rein und sagt auch, warum man sie jetzt da reingeschrieben hat, obwohl eigentlich die KI die Erfindung gemacht hat. Genau, und das ist allerdings momentan noch beim Bundesgerichtshof anhängig. Also wir werden sehen, ob diese Möglichkeit bestehen bleibt oder nicht.
Ja, total spannend. Also es gibt ja immer mal wieder Fälle, die von Patentanwälten initiiert werden, um gewisse Meinungen dann oder Rückmeldungen vom Patentgericht oder wie auch immer zu bekommen, ne? Und das finde ich immer sehr spannend.
Genau. Also hier ist natürlich auch das akademische Interesse da wirklich sehr groß, aber man kann sich auch vorstellen, also hier der Anmelder, der betreibt hier eine KI, die in der Lage ist, Erfindungen zu machen. Das ist für ihn natürlich auch sehr, sehr wichtig,
Klar.
das zu wissen. Ich meine,
Ja.
ein Punkt, der vielleicht in dem Kontext noch wichtiger ist, der nicht Gegenstand dieser Darbus-Entscheidung war, ist auch natürlich die Frage, wem gehört denn dann die Erfindung?
Ja.
Wir haben ja keinen Menschen, der initial Eigentümer der Erfindung ist, der sie jemand anderem übertragen kann. Also die Software kann ja auch keine Übertragungserklärung abgeben, zum Beispiel.
Ja. Ja, spannend. Ja, bin gespannt, was der Bundesgerichtshof dann dazu sagt. Was wären denn jetzt so mal, wenn wir mal alles zusammenfassen, nochmal am Ende, was wären deine wichtigsten Ratschläge, die du den Zuhörern mitgeben könntest? Und das darfst du auch ganz allgemein auf Patente hin sagen oder halt auch auf Biotechnologie und Pharmazie, wenn du magst.
Ja, ich habe natürlich auch überlegt, wer sind denn eigentlich die Zuhörer hier im Podcast?
Gute Frage.
Und ich vermute wieder wie vorhin, wir haben wahrscheinlich Zuhörer, die an Universitäten forschen oder die gerade mit einem Startup gegründet haben und noch irgendwo an der Uni so halb drin hängen. Und deswegen ist es wichtig, den Rat zu geben, die Patentsituation sich frühzeitig anzugucken. Denn meistens sind die Gründer in der Situation, dass sie sich auf ihre Technologie konzentrieren, was ja auch erstmal gut ist, und davon ausgehen, dass die Universität das mit dem Patentierungsprozess schon vernünftig gemacht haben wird. Und das kann gefährlich sein. Also es ist wichtig, sich an dieser Stelle dann mal anzugucken, was habe ich hier eigentlich, beziehungsweise was hat die Uni? Denn meistens gehört das Patent, die Patentanmeldung ja noch der Universität. Und Universitäten betrachten IP oft nur als Kostenfaktor. Das heißt, das Wichtigste für die Uni, als die Patentanmeldung geschrieben wurde, war, dass sie billig ist. Und naja, Das kann natürlich zu Problemen führen, denn in der IP ist es wie überall, das Billigste ist nicht immer das Beste. Und deswegen müssen diejenigen, die sich damit jetzt selbstständig machen wollen, ganz genau angucken, passen diese Patentanmeldungen oder eventuell Patente eigentlich zu meinem Geschäftsmodell? Und kann ich noch Einfluss darauf nehmen? Also kann ich vielleicht noch Einfluss nehmen auf den Patentanmeldeprozess? Zum Beispiel kann das auch darin bestehen, dass verhindert wird, dass so ein Patent zu schnell erteilt wird. Man braucht Flexibilität. Also Sie wissen ja noch nicht, wenn Sie gründen, wohin geht das Geschäftsmodell? Wohin wird sich das alles mal entwickeln? Ja, behalten Sie Flexibilität, lassen Sie das Patent nicht zu schnell erteilen, denn wenn es einmal erteilt ist, dann können Sie nur noch wenig ändern. Also keine frühe Patenterteilung anstreben, sondern möglichst flexibel bleiben und vor allen Dingen die Patentsituation hier auf den Prüfstand stellen und nicht sich auf dem ausruhen, was die Universität da möglicherweise angemeldet hat.
Ja, du hast gerade so schön gesagt, ne, mit billig ist da vielleicht irgendwie eher so en vogue. Und mir ist gerade dazu eingefallen, es gibt ja diesen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal, aber das kann man im Patent nicht so sagen. Weil hier kann man nicht zweimal kaufen, weil das ist das Kind dann meistens schon in den Brunnen gefallen. Ne? Wenn es einmal veröffentlicht ist, dann braucht man keine zweite hinterher schieben, weil dann kann man das sowieso nicht mehr patentiert bekommen.
Genau,
Jedenfalls nicht so.
absolut,
Ja.
absolut richtig. Ich meine, natürlich ist es so bei Gründern oder überhaupt überall letzten Endes. Die Projekte gehen ja weiter. Man verbessert auch immer noch weiter Dinge und kann auch noch weitere Patentanmeldungen hinterlegen. Aber oft ist eben diese erste Patentanmeldung die wichtigste, ja, ist und bleibt die wichtigste. Das ist, was ich eingangs gesagt habe in Biotechnologie und Pharma. Da gibt es oft diese eine Anmeldung, die einen unglaublich hohen Wert hat. Ja,
Ja.
und deswegen ist es so unglaublich wichtig, auf diese eine erste Anmeldung ganz besonders gut Acht zu geben.
Ja. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, warum machst du deinen Job gerne? Was lässt dich jeden Morgen aus dem Bett springen und an deinen Schreibtisch rennen?
Ja, also ich habe mir den Beruf ja gut ausgesucht. Und zwar ist es so, dass man als Patentanwalt unglaublich viele neue Dinge lernen darf. Jeden Tag. Ja, ich habe ständig Kontakt mit Menschen, die irgendetwas ganz Neues gemacht haben. Und ganz oft denke ich während der täglichen Arbeit, ah, ist das raffiniert? Ja, ist das großartig? Also ich freue mich einfach, wenn ich sehe, was da für tolle Ideen auf meinem Schreibtisch landen. Und um es mal ganz, ganz platt zu sagen, also ich werde dafür bezahlt, mir von echten Experten dann erklären zu lassen, wie das funktioniert. Und das ist einfach für jemanden, der Spaß an dieser Technologie hat und sich dafür interessiert, ist das einfach toll.
Ja, schön, sehr schön. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine ganzen Infos, die du hier weitergegeben hast, dass du ein bisschen erzählt hast, quasi ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du und ihr mir zugehört habt.
Das war das Gespräch mit Markus Rieck und ich hoffe, dass du einige interessante Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Wenn du Markus kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun. Und zwar habe ich alle Kontaktinformationen in die Shownotes getan. Das heißt, du kannst da gerne mal nachschauen. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis bald.